Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de, den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung.
Diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation, dem einzigen True Crime Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True Crime Dokus und Serien rund um die Uhr 7 Tage die Woche. 100% True Crime. In Kürze neu: Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg. In der Doku-Reihe begibt sich der ehemalige New Kids on the Block Star auf die Suche nach den Hintergründen der verstörendsten Mordfälle aller Zeiten. Sehen könnt ihr das Ganze ab dem 29. Juni immer dienstags um 20.15 Uhr auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos gibt's auf crimeandinvestigation.de.
Ihr hört's vielleicht, ich bin nicht die Lena, nein, ich bin die Franziska, denn ich bin wieder zurück aus der Elternzeit und ich übernehme jetzt wieder an dieser Stelle gemeinsam mit der Lena. Wir wechseln uns jetzt immer ab, damit es für euch als Hörerin auch nicht zu langweilig wird. Wir sprechen heute über einen Fall, den kann man eigentlich fast schon als historisch bezeichnen, denn der ist nicht gerade aktuell. Der wirft aber aktuelle Fragen auf, für mich zumindest, nämlich die Frage zum Beispiel, welcher Zweck heiligt eigentlich die Mittel, wenn es darum geht, mutmaßliche Terroristinnen zu ergreifen. Wir sprechen nämlich heute über die versuchte Festnahme von Elisabeth von Dück, einer mutmaßlichen RAF-Terroristin, im Mai 1979. Und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist Alexander Brock.
Grüß dich, Franziska.
Hallo Alexander, für die dich nicht kennen, du bist Polizeireporter bei uns im Haus.
Genau, also ich bin ja durchaus schon ein paar Mal aufgetreten hier im Podcast und ich bin Polizeireporter bei den Nürnberger Nachrichten, bei der Nürnberger Zeitung und bei nordbayern.de. Ja, und Blaulicht ist mein Metier und ich habe auch schon einige Jahre in dem Bereich gearbeitet und denke, ich habe auch einen gewissen Hintergrund.
Genau, und aufmerksame Hörerinnen, die kennen dich natürlich auch schon, du bist schon in vielen, vielen Folgen, haben wir schon miteinander gesprochen, hast du schon mit der Lena gesprochen.
Genau.
Und ich freue mich auch heute mit dir zu sprechen. Vielleicht kannst du mal für unsere Hörerinnen erzählen, wer war eigentlich Elisabeth von Dück? Und warum sprechen wir eigentlich über diesen Fall heute?
Ja, also Elisabeth von Dück hat mit Nürnberg gar nichts zu tun, in erster Linie, in zweiter Linie aber schon, denn Elisabeth von Dück kam hier in Nürnberg ums Leben. Elisabeth von Dück ist 1950 im Oktober geboren in Schleswig-Holstein, hat die mittlere Reife gemacht und eine Ausbildung zur Arzthelferin abgeschlossen. Sie kam dann bald Ende der 60er, Anfang der 70er in linksextreme Kreise und lernte ein RAF-Mitglied kennen, den Klaus Jünschke, mit dem sie sich dann auch verlobt hatte. Das ist mal der grobe Rahmen. Die Elisabeth von Dück beteiligte sich dann bei dem sogenannten sozialistischen Patientenkollektiv. Und dieses Patientenkollektiv war für die RAF so ein Pool zum Rekrutieren von weiteren radikalen Terroristen. Dieses Patientenkollektiv entstand auch im Zusammenhang mit den ersten Festnahmen der RAF-Mitglieder, also Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Gudrun Enslin. Und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit den Inhaftierten in Stammheim.
Vielleicht müssen wir an der Stelle sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Zwar können wahrscheinlich die meisten Hörerinnen was mit dem Begriff RAF anfangen, aber vielleicht erzählen wir noch mal ganz kurz, worum es da eigentlich ging. Die RAF entstand eigentlich aus der Studentinnenbewegung der 68er Jahre. Die kritisierte unter anderem die schlechte Aufarbeitung der NS-Zeit, den Kapitalismus, das Bürgertum im Ganzen. Und diese Bewegung zerklüftete sich und zersplitterte sich und formierte sich zum Teil auch in kleineren, militanteren Bewegungen. Und auch daraus entstand auch die spätere RAF. Die verstand sich vor allem als Kampfgruppe gegen den Imperialismus und war aber auch der Ansicht, dass der bewaffnete Kampf ein legitimes Mittel ist, um den, wie sie es nannten, eigentlich US-Imperialismus aus Westeuropa fernzuhalten oder zu vertreiben. Sie nutzten Guerillataktiken für ihre Operationen. Und die erste Generation konnte eigentlich noch reichlich Sympathisantinnen vorweisen oder zumindest Leute, die die Ideale und Ziele verstanden haben. Die Sympathien wurden aber eigentlich mit den Jahren immer weniger, vor allem auch aufgrund der radikalen und brutalen Vorgehensweise der Mitglieder. Nur mal so grob zur zeitlichen Einordnung. Den Start der RAF oder die Gründung der RAF kann man so, glaube ich, grob auf also 1970, 1968 datieren. Und die bekanntesten Gründungsmitglieder sind eigentlich Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enslin und Horst Mahler.
Also zunächst der Begriff RAF, den gibt's, der ist ja erstmal entstanden im Laufe der Zeit. Am Anfang hieß es ja einfach die Bader-Meinhof-Bande. Unter dem Schlagwort hat ja auch die Springer-Presse dann auch die Terroristen dann auch über die berichtet, die erstmal gar keine so brutalen Ziele hatte oder Anschlagspläne, sondern mit diversen Spaßaktionen auf sich aufmerksam machte. Allmählich hat sich aber dann diese Gruppe radikalisiert und mit einer Ursache waren auch die Todesschüsse auf Benno Ohnesorg im Jahre 68, also während des Besuchs des Schah in Berlin. Und daran hat man erkennen oder wollte man erkannt haben, dass der Staat einfach vor nichts zurückschreckt und entsprechend eine radikale oder brutale Antwort er auch zu erwarten hat.
Genau. Die flogen ja dann ja auch nach Palästina und ließen sich da militärisch ausbilden im Nahkampf und in Waffenkunde, kamen dann zurück und wendeten eben ihre Guerillataktiken, die sie da gelernt haben, an, um gewisse Anschläge zu begehen und auch Banken zu überfallen. Und nachdem die Köpfe der ersten Generation eigentlich festgenommen worden waren, gab es dann eine zweite Generation und die zielte in ihren Aktionen viel darauf ab, die Mitglieder der ersten Generation aus dem Gefängnis freizupressen.
Weil du es gerade gesagt hast, zum einen hast du die Banken erwähnt, die Überfälle auf die Banken, du hast die terroristisch oder die Terrorlager genannt, die Trainingslager. An den beiden Punkten kann man also schon Überschneidungen auch zu Elisabeth van Dyck feststellen. Elisabeth van Dyck gehört nicht zur ersten Generation, das muss man festhalten, sondern zur zweiten Generation. Ich habe vorhin von dem Patientenkollektiv gesprochen, die ja zunächst mal nur unterstützend oder sympathisierend mit Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin tätig waren. Als aber dann die drei sich umgebracht hatten in Stammheim, hat sich das Ganze weiter radikalisiert. Also die erste Generation war tot und aus ihr erwuchs dann die zweite. Und dazu zählte eben auch die Elisabeth van Dyck. Und weil du gerade gesagt hast, Trainingscamp für Terroristen, Elisabeth van Dyck, und das ist nachgewiesen, ist in den Südjemen gereist mit vielen anderen nach Aden. Und dort, also der Südjemen, der war kommunistisch geprägt. Und dort gab es diese Trainingscamps für Terroristen. Da gab es auch schon Terroristen oder ja Aktivisten aus der Gruppe 2. Juni. Das ist wiederum eine andere Splittergruppe des linken Spektrums. Und hier gab es viele Verbindungen. Also da haben die auch schon gelernt, mit Waffen umzugehen im Südjemen, mit Sprengstoff umzugehen und so weiter. Also auch der Nahkampf, der spielte da eine entscheidende Rolle. Und das Ganze war alles vor dem 4. Mai 1979 in Nürnberg.
Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Wie war denn damals die Stimmung im Land? Wie muss man sich das denn vorstellen zu dieser Zeit? Wie haben denn sich die Menschen gefühlt?
Es war die Zeit des Kalten Krieges. Es gab den Ostblock, es gab die Sowjetunion, es gab sozialistische Staaten und auf der anderen Seite eben den Kapitalismus. Und in diesem Spannungsfeld hat sich das Ganze abgespielt. Die Menschen hier in Westdeutschland waren aus Sicht der RAF gesetzt, bürgerlich und wie du anfangs schon sagtest, auch die Aufarbeitung, die NS-Aufarbeitung hat hier nur aus deren Sicht einfach nur schleppend stattgefunden oder bis gar nicht stattgefunden. Es gab eben den Kampf gegen den Kapitalismus auf der einen Seite und es gab den Kampf gegen den Faschismus auf der anderen Seite und den Kampf der sogenannten Besatzer, der US-Besatzer, die hier in ganz vielen Kasernen im Westen ja als Bollwerk gegen den Sozialismus, Kommunismus gedient haben. Es gab auch diverse Anschläge, gerade auch der RAF gegen US-Soldaten und Kommandeure. Also das war das Feindbild, auch vor dem Hintergrund des Krieges in Vietnam, den die Amerikaner ja geführt hatten und schließlich dann auch verloren hatten, so muss man das schon auch sagen. Also das ist das ganze Spannungsfeld, und in diesem Spannungsfeld war nun die deutsche Gesellschaft, und die Menschen hatten Angst. Sie hatten Angst vor Attentaten, sie hatten Angst davor, dass die Sowjetunion irgendwann mal den Westen überrollen könnte. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt keine Vergleichbarkeit mehr zur heutigen Zeit. Damals gab es sehr viele Sympathisanten, und je härter der Staat in Form von der Exekutiven, der Polizei oder auch der Judikativen, der Justiz, je härter der Staat gegen die RAF oder Sympathisanten vorgegangen ist, desto härter hat man nach Antworten gesucht.
Kommen wir mal zu unserem Fall. Was passierte damals am 4. Mai 1979 in Nürnberg?
Vielleicht sollten wir auf den 17. April 1979 zunächst einmal, um die Chronologie ein bisschen darzustellen, eingehen. Am 17. April 1979 gab es nämlich in Nürnberg einen relativ präzise durchgeführten Banküberfall. Die älteren Hörer unter uns kennen noch die Schmidt-Bank. Gab es in Deutschland recht viele Filialen, unter anderem auch in Nürnberg. Mehrere, und eine war am Lorenzer Platz, das ist da am Kreisverkehr an der Ecke, und diese Schmidt-Bank wurde kurz nach 8 Uhr am 17. April überfallen. Zwei Männer, eine Frau gingen in die Bank rein und haben in weniger als einer Minute weit über 200.000 Mark erbeutet. Draußen wartete das Fluchtfahrzeug, und in diesem Fluchtfahrzeug war sozusagen die zweite Täterin. Und die Vierergruppe konnte entkommen. Das ging alles ratzfatz, das ging alles sehr schnell. Und sie fuhren auf die Insel Schütt. Und dort wartete auch schon das zweite Fluchtfahrzeug, in das die vier Personen umgestiegen sind und geflohen sind aus der Stadt. Bei der Rekonstruktion dieser Tat hat man festgestellt, dass der Ablauf des Bankraubes sich aufs Haar gleicht mit einem Bankraub, der vier Wochen vorher stattgefunden hat, aber in Darmstadt. Und dort gab es auch ein Fluchtfahrzeug. In diesem Fluchtfahrzeug fand man die Fingerabdrücke von Christian Klar, ein Top-Terrorist der RAF, der zur zweiten Generation gehörte. Und somit war klar, hier, das war kein Banküberfall der üblichen Sorte, sondern hier beschafften sich Terroristen, also in dem Fall die RAF, Geld, um ihre Ziele weiterverfolgen zu können. So, das war das eine. Und jetzt nähern wir uns mal ein bisschen an den 4. Mai 1979 an, denn klar wurde auch öffentlich gefahndet. Wir, die Nürnberger Nachrichten, haben auch rauf und runter darüber berichtet. Das Kennzeichen und das Fluchtfahrzeug, das wurden veröffentlicht. Das Kennzeichen wurde veröffentlicht. Es war ein Peugeot. Es gab Fotos in der Öffentlichkeit, und daraufhin hat sich eine Bürgerin gemeldet, eine Anwohnerin in der Stephanstraße 40.
Die Stephanstraße 40, wo ist die?
Das weiß ich, und zwar im Stadtteil St. Peter, ich würde mal sagen im Süden Nürnbergs. Und das ist ein Gebäude, ein Mehrfamilienhaus, neuere Bauart. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das liegt so schräg gegenüber des Deal-Konzerns oder des Unternehmens Deal.
Deal, für die, die es nicht kennen, das ist ein Waffenproduzent, oder?
Ja, also sagen wir mal so, die Firma Deal hat Geräte hergestellt, also ja, Geräte, die sozusagen Waffensystemen dienten. Es wurde auch Munition hergestellt, und die Bundeswehr war damals ein großer Abnehmer. Und nicht nur die Bundeswehr, sicherlich auch diverse andere Länder, die von dieser Firma importiert hatten. Und das war wiederum klar, das stand ganz oben bei der RAF. Rüstungsunternehmen und auch die Betreiber dieser Rüstungsunternehmen. Man ging davon aus, oder man vermutete, dass die RAF vielleicht vorhatte, auch Karl Deal zu entführen. Belegen konnte man das aber bis zuletzt nicht hundertprozentig. Diese Anwohnerin der Stephanstraße 40 konnte sich an diesen Wagen erinnern, der verwendet wurde bei dem Überfall am 17. April 1979. Sie sagte, dieser Wagen, der stand auch schon hier längere Zeit auch bei uns im Hof. Das war der Anlass, sich diese Wohnung oder dieses Haus mal genauer anzugucken. Und schnell kamen die Ermittler auf eine Wohnung im ersten Stock, ein Apartment, ein 1,5-Zimmer-Apartment, vielleicht so zwischen 30 und 40 Quadratmeter groß, wirklich nicht groß. Und da stießen die Beamten auch auf diverse Hinweise, die Rückschlüsse auf die RAF gaben. Also Fingerabdrücke von Christian Klar, Adelheid Schulz, Monika Helbing und Werner Lotze und auch eben von Elisabeth von Dück.
Alles gesuchte RAF-Mitglieder.
Alles gesuchte RAF-Mitglieder der zweiten Generation, die, das wusste man auch, konspirative Wohnungen suchten, verstreut in ganz Deutschland, in ganz Westdeutschland, muss man sagen, um von dort aus ihre Guerillataktik eben umzusetzen. Und Elisabeth van Dyck, das hat man dann im Nachgang auch ermittelt, war wohl da die treibende Kraft, oder war zuständig dafür, diese konspirativen Wohnungen anzumieten. Und das Ganze hat natürlich ganz viel Geld auch verschlungen. In Hochzeiten der RAF hat man angenommen, dass so rund 30 Wohnungen in der Bundesrepublik angemietet wurden, allein für solche Zwecke.
Also bis jetzt kann man sagen, war eigentlich der Ermittlungserfolg der Polizei durchaus vorhanden. Sie haben diese Wohnung gefunden, haben Fingerabdrücke gefunden. Wie ging es jetzt weiter?
Sie haben Fingerabdrücke gefunden und jetzt ging es nur darum, welche Polizeieinheit hat jetzt hier eigentlich das Sagen? Es gibt das BKA, es gibt das BLKA, also das Landeskriminalamt in Bayern, und es gibt natürlich auch die Großstadtpolizei, wie hier das Polizeipräsidium in Nürnberg. Alle drei Behörden wirkten da jetzt nur mit, weil also klar war, hier geht es um gesuchte Terroristen, die auch schon einiges auf dem Kerbholz hatten, die auch schon Menschen getötet hatten in der Vergangenheit, und das wurde also sehr hoch angesiedelt. Man hat sich eine Taktik überlegt, die danach später auch kräftig kritisiert wurde seitens der Medien, auch zu Recht. Es wurde ein Bauwagen in der Nähe des Objektes, also der Stephanstraße 40, aufgestellt. Aus diesem Bauwagen heraus wurde observiert. Da saßen Ermittler des LKAs und haben die Stephanstraße 40 beobachtet. Es wurde rund um die Uhr beobachtet, aber eben, ja, haben sie sich sehr stümperhaft und sehr verdächtig verhalten. Spielende Kinder kamen da auch drauf und haben sich gewundert und natürlich ihren Eltern erzählt, was da für merkwürdige Männer drin sind, die da ständig nur mit ihren Fernrohren oder mit ihren Ferngläsern irgendwo hinguckten, aber keine Bauarbeiten liefen. Also es war alles etwas, also nicht gut durchdacht, würde ich mal sagen.
Nicht sehr professionell klingt
es. Nicht sehr professionell, genau. Es war sicherlich nicht die einzige Observationseinheit. Es gab ringsum, das wurde aber nicht näher erläutert seitens der Polizei, Beamte, die dieses Haus in Augenschein genommen haben. Und zwar rund um die Uhr. Man erwartete nämlich die Top-Terroristen, die irgendwann, das wiederum wusste die Polizei nicht, hier auftauchen würden. So. Das heißt, man musste Schichtpläne erarbeiten. Es war auch so, dass drei SEK-Beamte, also Leute der Spezialeinheiten, in der Wohnung auch permanent zur Verfügung standen und auf den Einsatz vorbereitet waren, nämlich derjenige oder diejenige, die da durch die Tür schreitet, eben festzunehmen. Also man wusste nicht, das muss man auch sehen, es gab eine Zeit vor dem 4. Mai und nach dem 4. Mai. Die Polizei war zum Teil, also das, was wir jetzt wissen, wusste die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die wusste nicht, wer da kommt, zum Beispiel, und wie viele Leute da kommen und wann der oder diejenige dann da kommt.
Also sie saßen quasi in der Wohnung und waren immer in Bereitschaft.
Sie waren immer in Bereitschaft, ja. Aber wie gesagt, nur einige Stunden lang, und dann wurden die SEK-Beamten dann auch abgelöst von anderen Kollegen. Weil man kann jetzt nicht 24 Stunden sich hochkonzentriert irgendwo hinsetzen und darauf warten, dass da jemand reinkommt. Also das ist, lässt sich nicht vereinbaren mit der menschlichen Psyche und Physis.
Okay. Und am 4. Mai war es dann aber endlich soweit.
Am 4. Mai war es dann soweit. Und zwar Das ließ sich dann rekonstruieren. So nach 21.30 Uhr bestieg Elisabeth van Dyck den Linienbus, der Richtung Wörth fährt. Und sie stieg eben in der Stephanstraße dann aus. Der Weg von der Bushaltestelle bis zur Haustür, der ist sehr knapp. Ich habe mir das mal angeguckt vor Ort. Da braucht man nur ein paar Schritte, um zur Haustür zu kommen. Und es sind eben auch nur ein paar Schritte bis in den ersten Stock. Und die Terroristen wollen natürlich keinem Bewohner des Hauses begegnen. Also sie möchten also so unauffällig wie möglich verhalten die sich und haben dann auch entsprechend schnell sich fortbewegt und sind auch sehr schnell in die Wohnung gegangen. Genau, also da kam jetzt eine Person im Trenchcoat und die observierenden Beamten außen haben dann schnell per Funk, so schnell wie es ging, den Kollegen in der Wohnung Bescheid gegeben. Sie hatten also nicht allzu viel Zeit, vielleicht so um die 10 Sekunden, vielleicht auch etwas mehr, um den Überraschungseffekt auf ihrer Seite zu haben. Die Person hat dann den Schlüssel in den Schließzylinder gesteckt, ging in die Wohnung. In dem Moment rief einer der Beamten: Hände hoch, Polizei. Dann machte, das geht jetzt aus den Protokollen und aus den Akten der Polizei hervor, machte die Person eine Bewegung Richtung Brust, wo man den Halfter einer Pistole vermutete. Und die Beamten schossen auf sie. Jeweils eine Kugel, zwei Beamte schossen auf sie. Eine Kugel traf die Person in den Oberschenkel. Die zweite Kugel traf die Person in den Rücken. Sie war nicht sofort tot. Sie kam dann mit dem Rettungsdienst ins Nordklinikum, aber so nach 23 Uhr erlag sie dann ihren Verletzungen.
Und wie ging es dann weiter?
Man hat natürlich jetzt erstmal die Person sich genauer angeguckt. Wen hat man da vor sich? Denn es hat eine gewisse Frau Friedrich hat diese Wohnung angemietet. Jetzt hatte man ein Fahndungsbild von Elisabeth van Dyck und hat das Fahndungsbild verglichen mit der Person, die man da vor sich hatte. Und kam recht schnell darauf, dass es sich hier um die RAF-Terroristin handelte und um keine Frau Friedrich, zumal diese Frau auch zig gefälschte Pässe auch bei sich hatte, italienische Pässe, französische Pässe, deutsche Pässe. Und klar war, dass hier Identitäten verschleiert werden sollten. Was die Polizisten auch sehr schnell gesehen haben, ist, dass unter dem Trenchcoat, da war dann tatsächlich ein Halfter mit einer Waffe. Und diese Waffe, die war geladen und entsichert und der Hahn war gespannt. Daraus schloss man, dass die Person in jeder Lage darauf vorbereitet war, angegriffen zu werden oder vielmehr überwältigt zu werden. Und zu dem Zeitpunkt war für die Polizisten oder für die Polizeibehörden klar, diese Top-Terroristen schrecken vor nichts zurück. Die schießen sich den Weg frei und wenn sie nur eine ganz geringe Chance haben, sie zücken die Waffe und schießen auf Polizisten, so wie sie es in der Vergangenheit eben auch schon getan hatten.
Von Seiten der Polizei kann man eigentlich sagen, war das eine erfolgreiche Aktion. Der Zugriff war gelungen. Also es war jemand, sagen wir mal, festgesetzt auf die ein oder andere Art. Aber das hat nicht jeder so gesehen. Also wie hat denn die Nürnberger Polizei diesen Einsatz bewertet im Nachhinein?
Der damalige Präsident, Kraus hieß der, hat es als einen Bombenerfolg, das ist jetzt ein Zitat von ihm, gefeiert. Auch im Landtag oder vielmehr die Regierung hat es gefeiert als Erfolg. Aber es gibt zwei große Kritikpunkte seitens der Medien, nicht nur der Medien, generell Kritikpunkte an diesem Einsatz. Denn so wie es aussah, hatte man die Chance verpasst, führende RAF-Köpfe zu erwischen. Die Elisabeth van Dyck war ein vergleichsweise kleiner Fisch. Und die SEK-Beamten in der Wohnung wussten ja nicht, wer da kommt. Sie bekamen über Funk die Information, dass sich eine männliche Person der Wohnung nähert. Erst später hat sich herausgestellt, dass es die Elisabeth van Dyck war. Das hätte auch genauso gut ein gewisser Herr Klar sein können, der vielleicht noch also ganz anders reagiert und auf den muss man vielleicht noch ganz anders als Polizist reagieren. Also führende RAF-Köpfe hat man eben nicht erwischt und es wurde auch relativ spät mit einer landesweiten Fahndung auch begonnen, 3 Stunden nach den tödlichen Schüssen auf Elisabeth van Dyck.
Man kann also sagen, hätte man sie nicht erschossen, sondern hätte man sie vielleicht festgenommen oder hätte man sie sogar vielleicht nicht festgenommen, sondern hätte sie beobachtet, weil sie war ja, wie du gerade gesagt hast, kein dicker Fisch in dem Sinne, hätte man vielleicht an die anderen rankommen können. Und vor allem, der zweite Punkt, den du erwähnt hast, irgendwann war ja klar, da wurde jemand erwischt. Und wenn man sich dann 3 Stunden Zeit mit der Fahndung lässt, dann können ja alle noch sich in der Nähe befindlichen Terroristinnen verschwinden.
Genau, aber vielleicht noch zum zweiten Kritikpunkt, weil du hast es gerade gesagt oder angedeutet, hätten die tödlichen Schüsse überhaupt sein müssen. Also die Kugel im Rücken, Oberschenkel, also gerade die Kugel im Rücken, das hat viele Fragen aufgeworfen. Auch die Eltern von Elisabeth van Dyck haben in einem Brief auch angeklagt, weil wenn jemand in den Rücken geschossen wird, könnte man ja auch davon ausgehen, dass derjenige einen Fluchtversuch unternimmt. Allerdings hat sich bei der Rekonstruktion dann herausgestellt, dass sie wohl auf den einen SEK-Beamten, der gesagt hat, Hände hoch, Polizei, sich dem zugewandt hat und der zweite, der in einem gewissen Winkel von seinem Kollegen wegstand, dann geschossen hat, den Rücken getroffen hat. Also es konnte man aufgrund der Rekonstruktion die Vorwürfe entkräften und die Kritik auch entschärfen, also in vielerlei Hinsicht. Man war immer bemüht, die Arbeit der Polizei so gut wie möglich darzustellen, weil was die RAF, die Top-Terroristen natürlich, woran die arbeiteten, war, die Gesellschaft auch gegen den Staat aufzubringen. Also nach dem Motto, der Staat knallt Terroristen kaltblütig ab.
Wobei diese Kritik, bei allem Verständnis für die Polizei, ich verstehe, wie man zu dieser Kritik kommt, weil Elisabeth van Dyck war nicht die erste Terroristin, die eigentlich ohne Vorwarnung stimmt nicht, aber die sehr schnell niedergestreckt wurde mit einem Schuss oder mit Waffengewalt, bevor man sie hätte verhaften können. Es war ja nicht die einzige, es gab ja einige davor und ich war auch bei der Recherche, die ich betrieben habe, ehrlich gesagt leicht schockiert darüber, wie viele Zivilistinnen ums Leben gekommen sind. Unter anderem auch durch Polizeischüsse, weil man sie versehentlich für jemanden gehalten hatte, weil man eine Wohnung gestürmt hat in der Annahme, da sei ein Terrorist und dabei wurden Zivilisten getötet. Also ganz von der Hand zu weisen ist die Kritik ja auch nicht.
Nein, gar nicht.
Ich habe auch noch einen Auszug aus dem Interview vom Spiegel mit dem Herrn Kraus, den würde ich ganz gern mal vorlesen. Der Spiegel fragt, hatten die Beamten von der Straße aus den in der Wohnung positionierten Kollegen die Ankunft der Frau vorher signalisiert? Kraus? Ja, so war es geplant und so hat es auch funktioniert. Vom Betreten des Hauses bis zur Wohnungstür ist es aber nur eine Sache von 2 bis 3 Sekunden, denn die Wohnung liegt im 1. Stock. Man konnte das Signal ja auch erst geben, als die Frau unten das Haus betrat. Der Spiegel? 2 bis 3 Sekunden von der Haustür bis zum 1. Stock ist wohl etwas knapp gerechnet. 8 bis 10 dürften es schon gewesen sein. Kraus? Leute, die sich konspirativ verhalten und auch von anderen Hausbewohnern möglichst nicht gesehen werden wollen, sind ja fix. Spiegel. Theorie oder Tatsache an jenem Abend? Kraus. Man kann das nicht nachstoppen. Es war jedenfalls eine ganz kurze Zeit, die nur ausreichte, um die Beamten in der Wohnung nicht einer völligen Überraschung auszusetzen. Spiegel. Haben die Observanten von der Straße den Beamten in der Wohnung auch signalisiert, dass da nur eine einzelne Frau ins Haus kommt? Kraus. Sie erhielten von den Observierungskräften die Mitteilung, dass eine blonde männliche Person das Haus betrete. Frau von Dyck trug Hosen und war in den dortigen Lichtverhältnissen am Abend nicht als Frau auszumachen. Sie war vorher aus einem Omnibus gestiegen, der in der Nachbarschaft hält und deswegen nur für kurze Zeit zu beobachten. Spiegel, war die Wohnungstür abgeschlossen? Kraus, ja. Spiegel, also noch ein taktischer Zeitvorteil für die Beamten. Frau von Dyck war offenbar arglos, sonst hätte sie die Wohnung nicht betreten. Ihre Beamten waren vorbereitet und hatten das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Warum dann keine Festnahmen, sondern Schüsse? Spiegel, was hätte die Frau in dieser Situation eigentlich tun sollen? Kraus, die Hände hochnehmen. Spiegel, müssen Sie nicht davon ausgehen, dass auch der Terrorist, der in die eigene Wohnung kommt und dort nicht gleich schussbereite Polizisten vermutet, in einer Schrecksituation nicht immer Herr seiner Bewegungen ist? Wer sich da in dieser Sekunde unkontrolliert bewegt, ist tot. Wollen Sie eine solche Polizeitaktik verteidigen? Kraus. Wäre sie ruhig stehen geblieben, wäre sie sofort festgenommen und durchsucht worden. Man hätte ihr die Waffe abgenommen und es wäre im Grunde gar nichts passiert. Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit, dass Terroristen offensichtlich so fanatisiert sind, dass sie sich nicht festnehmen lassen wollen und sich, auch wenn nur die allergeringste Chance besteht, gegebenenfalls freizuschießen. Es blieb für die Beamten letzten Endes keine andere Möglichkeit, es sei denn, sie hätten sich mehr oder minder geopfert. Das kann man auch von Leuten, die sich freiwillig zu einem Spezialkommando gemeldet haben, nicht verlangen. Spiegel: Die Getötete war nur 1,68 Meter groß. Zwei gut ausgebildete und durchtrainierte Männer, die das Überraschungsmoment auf ihrer Seite haben, sollen es nicht schaffen, eine Frau von dieser Statur in Sekundenschnelle zu umklammern, festzuhalten und zu entwaffnen, zumal der dritte Beamte in der Wohnung sicherheitshalber mit gezogener Waffe hätte dahinterstehen können? Kraus. Das kann man nur auf diese Wohnung bezogen beantworten. In einer solchen 1,5-Zimmer-Wohnung moderner Bauart ist der Gang sehr eng. Wenn sich dort zwei Mann für einen waffenlosen Einsatz einrichten und der dritte gibt eine Sicherung ab, dann wären die Beamten in dem Moment, wo die Tür aufgeht, in einer sehr schlechten Situation gewesen, wenn Frau Dück schon beim Eintreten ihre Waffe gezogen gehabt hätte. Tatsächlich hatte sie das nicht, aber das konnten die Beamten nicht wissen. Wie findest du das Interview? Also ich fand es ganz interessant, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Spiegel grillt den ganz schön, den Herrn Kraus.
Ja, genau, der wurde richtig in die Zange genommen. Und das war auch gut so, weil wir sonst vieles nicht wüssten, was so in einem Polizeiapparat vorgeht und wie Polizisten ticken. Also das muss man einfach sehen. Also die Antworten von Kraus, die waren meiner Empfindung nach nachvollziehbar. Wobei es, wie du schon sagst, da bin ich auch bei dir, es gibt immer noch eine deutliche Restkritik daran, ob es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, diese Frau zu überwältigen und festzunehmen, ohne dass sie getötet werden muss. Also das muss ja nicht in der Wohnung sein. Es hätte ja auch vor der Tür sein können, wie auch immer. Gut, aber im Nachgang weiß man immer alles besser. Ich weiß nicht. Also ich denke, das war auch ein Lehrstück für die Polizei. Da kann durchaus sein, dass der Finger am Abzug einfach etwas locker ist. Der Kraus geht ja auch darauf ein, wenn sich ein Polizeibeamter sich dafür entscheidet, ohne Waffengewalt denjenigen zu überwältigen, dann darf er die Waffe, also er selber, der SEK-Beamte, die Waffe nicht in der Hand haben. Auch eine kugelsichere Weste, die damals in den 70er Jahren noch ganz anders aussah, das waren die richtige Panzer, hätte man auch ablegen müssen, um Bewegungsfreiheiten zu haben, um denjenigen oder die Zielperson einfach dann auch wirklich zu überwältigen. Aber das ist halt ein extrem hohes Risiko. Ich habe es vorhin gesagt, auch die Elisabeth van Dyck war in Aden und war in einem Terrorcamp, in einem Trainingslager. Und wie man gesehen hat oder wie sich das im Nachgang eben dann auch dargestellt hat, sie hatte ihre Waffe entsichert, geladen und der Hahn war gespannt. Einem Polizisten dann zu sagen, bitteschön ohne Waffengewalt, das kann man auch nicht verantworten. Das muss, denke ich, jeder Polizist für sich selber entscheiden dann in so einem Moment.
Ich denke, da sprichst du auch einen ganz guten Punkt an. Man muss ja auch sagen, es gibt auch Aussagen von Ulrike Meinhof damals, die gesagt hatte, natürlich darf man auf Polizisten schießen. Das sind für mich Schweine und Schweine darf man auch so behandeln, die muss man nicht wie Menschen behandeln. Ja, Schusswaffeneinsatz ist absolut legitim. Das war quasi die Position von Ulrike Meinhof in diesem Interview damals. Kann man vielleicht auch dann übertragen auf die gesamte RAF. Die Mitglieder waren ausgebildet im Nahkampf, im Waffengebrauch. Die standen teilweise, würde ich mal behaupten, den einfachen Straßenpolizisten in nichts an Expertise nach, wie man sich in so einer Situation auseinandersetzt. Und wir wissen ja auch schon vom, ich glaube, es war sogar das erste Mordopfer der RAF, der Polizist Norbert Schmidt, der bei der einfachen Kontrolle erschossen worden ist. Dass da unter den Beamtinnen und Beamten ein Klima der Angst geherrscht haben könnte, kann man sich ja auch durchaus vorstellen. Und dass deswegen vielleicht der Finger am Abzug, wie du es so schön gesagt hast, schnell war, kann man durchaus nachvollziehen. Ja, du hast aber auch schon richtig gesagt, in diesem Fall vielleicht schwierig, eine Frau von 1,68 Meter gegen ausgebildete SEK-Beamten, die eigentlich darauf spezialisiert und vorbereitet sind, einen Zugriff zu machen. Schwierig. Es gibt aber noch weitere Kritik, abgesehen von dem Einsatz. Vor allem die Familie hat sich später auch zu Wort gemeldet und auch Freundinnen und Bekannte des Opfers, die gesagt haben, eine nachweisliche Beteiligung an dem Schleierattentat, die man ihr ja auch nachgesagt hat, konnte man ja eigentlich nicht beweisen, sondern sie war verdächtig, Aber eigentlich, wie du es ja auch gesagt hast, ein kleiner Fisch. Dann wurde noch kritisiert, dass während der Beerdigung die Leute nicht in ihrer Trauer alleingelassen wurden. Sie wurden fast schon terrorisiert von den Polizisten und anwesenden Pressevertreterinnen und Vertretern. Die Wagen wurden kontrolliert, die Ausweispapiere wurden eingezogen, wurden kopiert. Es wurde dokumentiert, wer ins Haus der Familie von Dück nach der Trauerfeier ging, wer rauskam. Es wurden Leute festgenommen teilweise auf der Beerdigung. Und die Eltern beklagten auch, dass sie nicht informiert wurden über den Tod ihrer Tochter, sondern, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass sie es aus der Presse erfahren haben. Und sie wurden auch nicht gefragt oder informiert über eine Obduktion an ihrer Tochter. Also das sind auch so Punkte, wo so die Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt worden ist zum Teil. So wie das Bekannte und Freunde auch und die Familie empfunden haben muss, müssen sie sich auch sehr unter Druck gesetzt gefühlt haben von der Polizei. Und man versteht vielleicht auch, warum sie den Einsatz nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kritisiert haben.
Die Fronten, die waren extrem verhärtet. Das Ganze spiegelt auch diese Situation innerhalb der Gesellschaft wider. Klar, die trauernden Eltern konnten nicht so trauern wie Eltern, die ein Kind verloren haben bei einem, was weiß ich, Absturz oder bei einem Unfall, sondern da spielte einfach viel Politisches mit rein. Es ist wirklich eine extrem gefährliche Gruppe gewesen und man hat alle möglichen Dinge ausgeschöpft, um die Strategien, die Aufenthaltsorte und auch die Pläne, einfach um hinter diese Pläne zu kommen. Was könnte denn als nächstes, was könnte das nächste Ziel sein der noch frei rumlaufenden RAF-Terroristen? Das hat natürlich zur Folge, aufgrund dessen, dass dieser Druck aufgebaut wird, auch der Druck eben seitens des Staates eben aufgebaut wird und das wiederum Gegendruck erzeugt. Also es ist etwas, was zur Eskalation auch beiträgt. Also auch die Aktionen, die Reaktionen von Sicherheitsbehörden führten auch dazu, dass die RAF sich genötigt fühlt, brutaler vorzugehen oder Gegendruck zu erzeugen. Anders kann man sich das nicht erklären.
Wie ging es denn weiter mit Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt und den anderen führenden Köpfen?
Also es ging dann nach 1979 noch 3 Jahre weiter, bis dann im Jahre 1982 Pilzsammler, also so wurde das dann in der Presseerklärung des BKA genannt, Pilzsammler ein Erddepot bei Frankfurt entdeckten. Zu diesem Thema habe ich auch eine Kriminologin befragt, Frau Gabriele Kett-Straub. Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität, da mit dem Schwerpunkt Strafrecht und Kriminologie.
Die Terroristen lagerten ihre Waffen, das Geld, gefälschte oder gestohlene Ausweisdokumente in quer durchs Land angelegten Erddepots. Die Depots dienten dann eben als Nachschublager und auch als eiserne Reserve. Zu einem Depot in den Niederlanden hatten nach der Spurenlage etwa 20 RAF-Terroristen Zugang. Hier fanden wohl auch konspirative Treffen statt. Ein besonders großes Depot war 1982 wahrscheinlich von Pilzesammlern in einem Wald in der Nähe von Offenbach gefunden worden. Warum sage ich wahrscheinlich? Inzwischen gibt es auch die Vermutung, dass es aber nicht verifiziert, dass das kein Zufallsfund war, sondern dass das Versteck verraten worden ist. Hier fand man jedenfalls in 2 vergrabenen Plastiktonnen Waffen, falsche Ausweise und Geld. Der wichtigste Fund war aber die Wegbeschreibung zu anderen Erdlagern. Dort legten sich die Fahnder dann rund um die Uhr auf die Lauer. Man nannte das die Aktion Eichhörnchen. Und tatsächlich gingen die Terroristen Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz in die Falle und konnten festgenommen werden. Erst Anfang dieses Jahres wurde übrigens in Niedersachsen nahe dem Ort Seewetal südlich von Hamburg erneut ein solcher Erdbunker entdeckt, bei dem man eben vermutet, dass er von RAF-Terroristen angelegt worden ist. In einem Wald fand man eine vergrabene Plastiktonne, die unter anderem Schriften und Flüssigkeiten enthielt. Das Landeskriminalamt Niedersachsen ermittelt seitdem.
Insgesamt haben sich ja einige von der zweiten Generation versucht, rauszuziehen aus der ganzen Sache. Da spielt auch die DDR keine unerhebliche Rolle, oder?
Die DDR fungierte Anfang der 1980er Jahre als, ja, wie kann man es nennen, als Auffangbecken für RAF-Aussteiger. Also wenigstens 10 RAF-Terroristen konnten eben mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR untertauchen und dort dann unter neuen Namen letztlich eine bürgerliche Existenz führen. Erst nach der Wiedervereinigung konnten sie enttarnt und festgenommen werden, doch längst ist die Rolle der, ja vor allem der Stasi, in Bezug auf die RAF nicht gänzlich aufgearbeitet. Es ist wohl davon auszugehen, dass die DDR die RAF ja vielfältiger und auch schon früher unterstützt hat. Es haben wohl einige der Terroristen auch jeweils mehrere Wochen in der früheren DDR verbracht und sind dort militärisch ausgebildet worden. Auf diesem Gebiet gibt es immer noch Forschungsbedarf. Man weiß zum Beispiel, dass Ulrike Meinhof schon im Jahr 1970 mit einem Mitarbeiter der Staatssicherheit Kontakt hatte. Also vielleicht gab es von Seiten der DDR, also von Anfang an, Unterstützung für die RAF.
Und wie schaut's heute aus? Sind ja noch nicht alle in Haft.
Ich weiß nicht, wie viel also die Haft abgebüßt haben und wie viel noch nicht in Haft sind. Ich weiß nur von 3 Leuten, die auch nachweislich, man hat die DNA-Spuren auch ausgewertet, immer wieder. Also auch diese Tradition des Überfalls hat man beibehalten. Also Alte, die Presse spricht von RAF-Rentnern, die aber ihren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren müssen, die dann immer wieder mal Geldtransporte oder Banken überfallen, und zwar mit schweren Waffen, woher die diese Waffen auch immer haben, und auch und bisher unerkannt entkommen konnten. Genau, die gibt es noch. Das ist so der heutige Stand. Und da wird auch weiterhin nach den Menschen gefahndet.
Also die sind bis heute auf der Flucht. Dann, lieber Alexander, vielen Dank, dass du da warst und uns die Geschichte erzählt hast.
Ja, gerne.
Liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine positive Bewertung auf iTunes. Mehr unserer Podcasts findet ihr auf nordbayern.de. Ihr findet uns auch auf Instagram. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.